Der Toni Rüttimann ist seit über zwei Jahrzehnten in Entwicklungsländern daheim. Früher hat er beschlossen, Brücken für die Armut zu bauen. Dafür hat er natürlich viel aufgeben. Ob er trotzdem sein Glück gefunden hat, das fragen wir noch heute.
Zum Kaffee.
Toni Rüttimann, es ist einmal einen schönen guten Tag und herzlich willkommen sozusagen zurück in der Heimat.
Grüezi miteinander.
Fühlt sich das überhaupt, also einmal im Jahr kommen wir zurück in die Schweiz, besuchen Familie und Freunde, also genauer im Kanton Graubünden seid ihr daheim. Wie ist das Gefühl, wieder zurückzukommen, so einmal im Jahr? Kommt das als Heimatgefühl überhaupt noch auf?
Ja, natürlich.
Effektiv, nach so vielen Jahrzehnten.
Wenn ich schon ankomme am Flughafen in Zürich und dort ein Lied höre im Zug, wo man runter durchfährt.
Ehrenwort!
Klar. Also ich bin mit der Schweiz so viel verbunden. Ich arbeite ja auch eigentlich jeden Tag mit der Schweiz. Mhm. Weil die Seile, die wir brauchen, um die Hängebrücken zu bauen, die kommen unterdessen alle aus der Schweiz. Mhm. Und spezifisch auch da aus dem Oberwallis.
Mhm. Was vermisst ihr an der Schweiz vielleicht am meisten, wenn ihr so die ganze Zeit unterwegs seid?
Das habe ich schon lange gelernt, dass ich probiere, nichts zu vermissen. Mhm. Dort, wo ich bin, lebe ich mit den Leuten, dort, wo ich bin, arbeite mit den Bauern und Landbewohnern. Und probiere glücklich zu sein dort. Mhm. Weil wenn ich würde vermissen oder würde immer zurückschauen, sagen wir in ein anderes, letztes Land oder auch ganz weit zurück in die Schweiz, dann wäre ich wahrscheinlich immer irgendwie am Umstudieren und ein bisschen unglücklich. Mhm. Aber so arbeite ich dort, wo ich bin, helfe dort, wo ich bin und mache andere glücklich dort, wo ich bin.
Also im Hier und Jetzt leben ist eigentlich das Motto.
Das ist so, ja.
Ihr habt vor vielen Jahren den Entschluss gefasst, sozusagen uns zu wandern und eben Brücken für die Arme zu bauen. Dafür habt ihr auch ein Studium an der ETH Zürich nach nur 7 Wochen abgebrochen und habt auch sozusagen in eine unsichere Zukunft natürlich auch aufgemacht. Was hat euch überhaupt dazu bewogen, in so eine Zukunft zu starten?
Ja, das hat schon fast ein Jahr vorher gestartet, als ich die Matura fertig gemacht habe im Engadin und im Fernsehen die Bilder gesehen habe vom Erdbeben in Ecuador. Das war 2 Wochen vor der Matura. Und ich habe gespürt, das ist etwas, was ich muss machen in meinem Leben. Wenigstens ein paar Wochen etwas helfen, wenn es auch ein paar Monate ist, bevor ich anfange zu studieren. Mhm. Bin nach Ecuador gegangen mit meinen Ersparnissen und Geschenken und von Freunden aus dem Engadin. Und habe dort in dem Dschungelgebiet vom Erdbeben zerstört am Fuß der Anden, gesehen, wie die Leute leiden, weil sie keine Brücke haben. Mhm. Bin dann aber nach 6 Monaten und nach der ersten Brücke, die ich geholfen habe, bauen, zurückgekommen in die Schweiz, angefangen zu studieren an der ETH. Und dort habe ich dann gespürt, nach 7 Wochen, hey, jetzt kannst du nicht hier in der Schweiz bleiben und 5 Jahre hier studieren. 5 Jahre dich an das schöne Leben hier in Zürich gewöhnen. Mhm. Mit der Gefahr, dass nach 5 Jahren einfach nicht mehr die Bescheidenheit hast und nicht die den Willen noch hast, zurückgehen in den Dschungel, zurückgehen ins Land raus, wo es mit Schlamm und Malaria und so weiter zu und her geht. Und habe dann abgebrochen und beschlossen, mein Leben in Dienst von den Armen zu stellen. Und selber einen Weg zu finden, um diesen Menschen zu helfen. Auch wenn ich zu dieser Zeit noch nichts gewusst habe, noch kein Werkzeug hatte, keine Materialfreunde hatte. Aber zuerst mal beschlossen habe, mein Leben zu geben. Und seitdem habe ich das gemacht. Das sind schon fast 26 Jahre.
Sinn. Damals seid ihr auch noch so ganz ein junger Student gewesen und habt ihr am Schluss eure Familie und Freunde so einmal mitgeteilt. Wie haben die so reagiert?
Ja, das habe ich sofort gemacht, als ich das Studium abgebrochen habe, dann auf ins Engadin zu meinen Eltern in die Küche. Und Mami gesagt, Mami, ich habe jetzt aufgehört zu studieren und ich gehe zurück nach Ecuador, gehe den Menschen helfen. Du hast was?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
6 Jahre mit deinem Vater. Das war am 23. Dezember, oder? Ja. 6 Jahre mit deinem Vater, dann wirst du uns die ganze Weihnacht verkaufen. Oh, die ganze nein. Familie. Okay, haben wir es am 26. gesagt.
Nein! Was hat der Vater gesagt?
Ja, keine
wahrscheinlich
Freude
das Gleiche. Was?
Natürlich hat er keine Freude gehabt und mit Recht. Also ich glaube, jeder Vater will, dass sein 19-jähriger Sohn etwas Anständiges lernt und einen Beruf hat und Sicherheit hat für die Zukunft, so wie sich so gehört. Ich hatte völlig recht gehabt.
Mhm. Aber im
zum
Nachhinein.
Glück hatte ich auch recht gehabt. Mhm. Und zum Glück bin ich zu dieser Zeit entgangen und habe meinen Weg angefangen.
Haben sich die Eltern im Nachhinein mit dem abfinden?
Na schon, ja, natürlich. Ich war zwar ein bisschen ruhig, das erste, das zweite Jahr im Dschungel in Ecuador, nicht viel geschrieben, nicht viel gesagt. Aber, und gelernt halt im Film. Mhm. Dort ist es um das gegangen. Also, wie machst du denn etwas aus deinem Leben? Wie hilfst du denn den Leuten? Weil es geht ja nicht, weil ich wollte jetzt einfach nicht studieren. Mhm. Der Grund war, ich wollte den Menschen, die es nötig haben, jetzt mit den Kräften und Möglichkeiten, die ich habe, helfen. Und dort, schon im dritten Jahr, sind dann die Eltern selber gekommen nach Ecuador und gesehen, wie nützlich das, das ist und wie vielen Menschen das Leben einfacher macht. Dass ihr Sohn schon etwas gelernt hat, wie man denn überhaupt Hängebrücken baut. Und dann sind sie beruhigt und von dort weg sind auch immer mitgeholfen. Also in der Drogerie vom Vater in Pontresina ist immer so ein Kessel gestanden und Dorfleute sind vorbeigegangen und haben ihren Teil dazu beigetragen. Und er hat dann immer eine Auskunft gegeben, ja, wie geht es denn ihrem Sohn? Ja, er baut immer noch Brücken, er ist dort in Ecuador.
Ja, und wie eure Arbeit konkret Tag für Tag da vor Ort aussieht, das Thema im nächsten Teil. Ja, der Toni Rüttimann hat sein Studium abgebrochen und hat einfach mal beschlossen, Brücken für die Armen zu bauen. Wir haben vorher über den Entschluss geredet. Der hat natürlich auch die Eltern völlig aufgewählt. Wie ist es aber auch selber gegangen? Also, ihr seid ja noch ein ganz junger Student gewesen. Wie viel Angst ist da im Hinterkopf euch gewesen?
Also, ich habe nur sieben Wochen lang studiert und während diesen 7 Wochen hatte ich schon das Gefühl, ja, ist jetzt das wirklich, was du machen willst mit deinem Leben? Aber dann habe ich den Entschluss gefasst und bin gegangen. Und man denkt immer, so ein Entschluss ist etwas Grosses, aber eigentlich viel grösser ist nachher, jeden Monat, jedes Jahr weiterzumachen und sich dem weiter zu widmen. Ohne, ich habe bis heute noch keinen Lohn. Wir haben bis heute noch keine Organisation oder eine Stiftung oder irgendeine Firma oder etwas. Es ist nur aus Freundschaften, die zusammenhängen.
Also wirklich, das funktioniert alles ohne Geld?
Nicht ohne Geld, aber der Großteil, sagen wir 90% vom ganzen Werk ist ohne Geld. Also wird gemacht, zum Beispiel etwa 40-50% ist von der Bevölkerung selber. Die den Bruck wollen, die Dorfgemeinschaften, was manchmal 4, 5, 8, 10'000 Leute sind, die bringen ihren Zement, den Kies, den Sand, sogar den Transport, um ihr Brückenset abholen, wo wir es schweissen. Nachher Seile, eben die Stahlseile, die kriegen wir aus den Schweizer Bergen unterdessen. Da aus dem Ballis etwa 30%, dann aus Graubünden, aus dem Berner Oberland. All die Seilbahnen, die ihre Stahlseile müssen wechseln aus Sicherheitsgründen, die meisten geben es unterdessen mir. Und dann holen wir die ab und bringen sie aber in Semital, in ein Sammellager mit einer Firma, die uns den Transport unterstützt. Und von dort aus schicken wir es dann in die Länder, wo ich zum Arbeiten bin. Auch für das gibt es Schiffslinien, die mithelfen und so weiter. Also braucht es praktisch wenig Geld, das wir ausgeben müssen. Nachher die Röhren, die Stahlröhren für die Brückenpfeiler, für die Brückenverankerungen. Auch die Stahlplatten, unterdessen ist ja der Brückenboden aus Stahlplatten. Die werden geschenkt von einem Mann, von einer Stahlfirma in Argentinien. Und das ist wie ein Onkel unterdessen für mich. Und zum Glück ist das so eine grosse, dritte Generation italo-argentinische Firma, die uns einfach gerne haben. Die keine Werbung machen mit uns, kein Marketing, wir müssen das nicht verkaufen, nicht. Einfach die helfen, weil sie auch an die Geschichte glauben. Genau gleich wie die Seilbahn oder die Schweiz. Man hat noch nie etwas von uns gehört, dass der Toni rumläuft mit dem Stempel von der Aletschbergbahn oder von Verbier auf dem Kopf oder auf der Jacke. Das müssen wir nicht machen, weil all die, die mithelfen, die sehen in die Geschichte rein und wissen, wie transparent und wie pur das Ganze ist. Und dann, die letzten 10%, die man halt nicht geschenkt kriegt, zum Beispiel Schweißelektroden oder Benzin für die Lastwagen oder Essen unterwegs auf der Strasse, all die kleinen Sachen, das können wir zahlen mit Geld, das wir geschenkt kriegen von Familie und von Freunden hier in der Schweiz.
Aber wie lebt ihr überhaupt? Wie überlebt ihr, anders gesagt?
Auf dem genau gleichen System. Also wir schlafen, mein lokaler Kollege in jedem Land, habe ich einen lokalen Kollegen, der mit mir kann betonieren und Brücken aufstellen kann. Wir schlafen bei der Bevölkerung, dort wo wir bauen, die 2-3 Tage, wenn wir am Arbeiten sind zum Betonieren und nachher wieder zum Montieren. Dort essen wir bei ihnen, kriegen von ihnen zu essen, können vom Boden schlafen. In der Stadt haben wir schon Freundschaften, wo wir bei denen können, entweder im Büro schlafen oder so, in einem Schweißlager oder so. Wir sind so wirklich wie, auf Deutsch, wie sagen wir denn, Flüchtling. Flüchtling mit ihren 2 Taschen. Und sie ist auch so durchgestudiert. Also, dass ich meine ganzen Sachen in 2 Taschen kann umtragen und dort, wo ich bin, meine Arbeit machen. So wie es hier in der Schweiz. Da schlafe ich auch bei Freunden. Ich schlafe nie in einem Hotel.
Also ihr habt effektiv keinen festen Wohnsitz. Ihr seid auch immer zu unterwegs und euch da ist Luxus nichts well begleitet natürlich.
Nein, aber Luxus ist ja sowieso etwas, wo man probiert, weit weg davon zu sein. Dass man sich ja auch nicht an das gewöhnt. Weil sonst braucht man es auch ständig. Aber nein, ich lebe jetzt unterdessen zwischen Myanmar und Indonesien, die zwei Länder. Und mhm. dort weit im Zug aus, in den Bergen oder in den Tälern hinein. Und es geht ja darum, also es geht um Brücken zu bauen, es geht gar nicht um mein Leben oder wie lebe ich denn. Mhm. Ich muss möglichst anpassen und probiere möglichst knapp noch durchzukommen, dass ich weiter Brücken bauen kann.
Wie geht ihr da überhaupt vor? Wie geht ihr von Ort zu Ort? Wie entscheidet ihr, wo braucht es jetzt eine Brücke?
Ja, zuerst muss man sehen, dass die Länder, zum Beispiel jetzt Myanmar, was früher Burma geheißen hat, das sind riesige Länder. Also die Schweiz ist vielleicht nicht mal so gross wie eine Provinz von diesem Land. Jetzt, das wäre, wir würden schweissen am Hafen in Genua zum Beispiel, mhm. oder? Dort ist ein Schweißlager, wo das Material ankommt. Und Brücken würden wir dann bauen in Gegenden wie im Wallis, wie in der Tschechei, dann, in Spanien. Sättige Distanzen legen wir zurück im Land von Myanmar. Mhm. Und dann muss man sich vorstellen, wir bauen in einem Tal wie das hier im Oberwallis. Mhm. Und während wir hier am Bauen sind, die paar Tage, kommt schon eine Delegation von Bauern vom Berner Oberland, die von uns gehört hat. Die kommen über die Berge und können uns suchen. Bitte helfen uns auch, unsere Brücke aufzubauen hier hinten. Und dann sind wir im Berner Oberland, da kommen schon die von Graubünden und sagen, oh, wir wollen auch eins hier hinten in unserem Tal. Ist ein ganzes Talschaft ist abgeschnitten. Bitte helfen uns doch auch. Mhm. Wir sind bereit, unseren Teil beizutragen. Mhm. Und so, über Mundwerbung, wird viel entschieden, wo wir gehen helfen. Andere suchen wir auf der Landkarte, wo man schon auf der Landkarte sieht, aha, da hinter dem grossen Fluss, die ganze Fläche dort hinten, die ganze Talschaft, die ist sicher abgeschnitten. Mhm. Dann gehen wir schauen, rattern auf diesen Bussen, auf diesen Strassen durch die Landschaft, kommen da und gehen fragen, hey, da haben wir noch keine Brücke, oder? Mhm. Und die denken, wir sind wie zwei Außerirdische, die ankommen. Und wo kommen die her? Und wenn jetzt unser Problem helfen lösen, das wir seit Generationen einfach nicht können lösen.
Also man kehrt es aber schon uns an, die Brücken sind da ziemlich notwendig. Über 600 Brücken haben wir mittlerweile gebaut. Wie schwer dass die Arbeit vor Ort überhaupt ist, das Thema im nächsten Teil. Ja, über 600 Brücken in über 2 Jahrzehnten hat Toni Rüttimann mittlerweile in Entwicklungsländern gebaut. Und ja, aber Entwicklungsländer, keine wirkliche finanzielle Hilfe, ein bisschen, die man von den Leuten bekommt. Wie schwer ist die Arbeit vor Ort? Ich sehe überhaupt so einen, ja, in Anführungszeichen, normalen Arbeitstag von Toni Rüttimann überhaupt uns?
Da gibt's gar nicht, einen normalen Arbeitstag. Weil es kommt darauf an, wo ich gerade bin, in welcher Phase. Sagen wir einen normalen Montagetag, wenn wir eine Brücke aufstellen, dann ist der erste Tag, die Seile mit 100 Leuten auslecken. Man muss sich vorstellen, so ein Seil ist dann irgendwie 250 Meter lang, etwa 1,2 Tonnen schwer. Das legt man aus auf der Strasse, dort zu markieren, mit den Sprays. Über den Fluss reinziehen mit den Leuten, mit Seilen oder wie man es kann. Und das Seil ist so gross wie ein, so dick wie ein Unterarm, oder? Also 42 mm. Dann überziehen, montieren, festmachen am Anker, die Türme aufziehen. Und dann starten mal schon die beiden Pfeiler und die Hauptseile sind oben. Dann gehe ich schlafen. Und am Mittag essen wir irgendetwas? Wahrscheinlich nicht, weil meistens ziehen wir es gerade durch mit der Bevölkerung. Mhm. Und am Abend dann in der Hütte bei den Bauern, dort gibt es zuerst mal Duschen, irgendwie kaltes Wasser natürlich. Mhm. Dann essen wir innen, dort auf dem Boden, Geschichten erzählen von innen. Uns fragen zu aus, zu den typischen 5 Fragen. Ja, wie ist denn das? Wo kommen die her? wie alt sind sie? Dann bist du schon geheiratet. Und wo ist ihr Haus? Spätestens dann fängt es kompliziert werden, weil ich eben kein Haus habe und keinen Ort habe. Meine 2 Taschen. Schau, da sind die 2 Taschen, die
ich lebe. Ja.
Und wer zahlt euch? Und dann fängt das gar nicht mehr an zu verstehen. Wenn man sagt, wir arbeiten gratis, wir arbeiten, um euch wirklich helfen und wir haben keinen Chef, wir sind einfach da, um die Brücke zu bauen. Für das sind wir sogar auf dieser Welt, nicht nur da bei euch. Okay. Nächster Tag ist der Montagetag. Das ist, wenn dann wo ich auf die Zeile sitze mit meinem Kollegen oder jetzt unterdessen mit meiner Freundin, sitzen wir das zweite Ritt oben und der Kollege unten dort mit der Bevölkerung den Brückenboden einhängen. Und so an einem Tag haben wir einen Fluss grösser als da wie heisst der Fluss da im Wallis?
Rotte.
Die Rotte, oder? Genau. Grösser als die Flüsse. In einem Tag tun wir das überqueren und am Abend steht die Brücke fertig und die Leute haben einen Weg, um drüber zu gehen. Schöne, fertige, bemalte Stahlbrücke mit Seitengeländer und allem. Am Abend packen wir unsere Sachen zusammen, Und meistens steht dann schon das Auto da von der nächsten Bevölkerung aus dem nächsten Kanton, wie ich vorher erklärt habe. Mhm. Und dann tun sie es weiterreichen, so wie die olympische Flamme. Mhm. Werden wir dann die übergeben, die nehmen uns mit zu ihrem Dorf und irgendwie 11, 12 Uhr Nacht kommen wir dort an, schlafen. Und am nächsten Tag kommt die nächste Brücke bei Ihnen dran.
Also da lernt man Land und Leute euch von einer ganz anderen Seite natürlich kennen. Sehr euch privat.
Ja, sehr privat. Und es ist auch wichtig, dass man dann einfühlsam ist. Wir sind nicht einfach ein Ausländer, der kommt und sagt, hey, ich bin der Chef und ich baue jetzt eine Brücke für euch. Mhm. Es ist umgekehrt. Ich habe das Glück, dass ich mithelfen kann, um denen ihr Problem zu lösen. Mhm. Auch wenn hinter mir all die Freunde stehen, da ist die Schweiz mit den Seilbahnen, die Argentinier mit den Röhren, die mit dem Transport, die kennt eigentlich niemand. Sie sehen immer nur mein Gesicht. Und ich, auf ihrer Seite, bei der Bevölkerung, probiere möglichst unauffällig zu sein. Mhm. Auch ihre Sprache zu reden. In jedem Land probiere ich die Sprache zu lernen. Bei ihnen essen, bei ihnen schlafen. Das ist so wie eine grosse Familie. Mhm. Und darum bin ich der Meinung, funktioniert unsere Arbeit so gut. Es ist eben nicht der normale Stil.
Mhm. Also für mich klingt das vor allem jetzt die ganze Zeit nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Eben Alltag besteht jeden Tag aus Brücken, bauen uns einen Platz zum Schlafen suchen, etwas zum Essen suchen. Ob der Toni Rüttimann euch ein Hobby hat, eine Freizeit hat oder überhaupt, was macht er, wenn er keine Brücken baut? Darüber reden wir im letzten Teil. Ja, zurück im letzten Teil von der Sendung. Zum Kaffee mit dem Toni Rüttimann, der für die Arme Brücken baut. Für das hat er viel aufgegeben natürlich. Er hat das Leben sozusagen absolut in den Hintergrund gestellt. Wenn wir jetzt vielleicht so zurückschauen, jemals bereut die Entscheidung?
Nein, bis jetzt noch keinen einzigen Tag bereut. Weil ich sehe, was es bewirkt. Also, man muss sehen, jetzt mit diesen über 600 Brücken, sind jetzt schon 1,8 Millionen Menschen, haben die Möglichkeit, um über die Brücke zu laufen und ihr Leben einfacher zu gestalten. Mhm. Wir in der Schweiz, wenn wir über Brücke laufen, denken wir jemals, dass es bedeuten würde, eben die Brücke nicht zu überqueren. Wir müssten irgendwie durchs Wasser laufen oder auf ein Bötchen warten oder einen Umweg machen über Brücke. Denken wir nicht, oder?
Nein, natürlich nicht.
Aber so leben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Und wir haben mit dieser ganzen Geschichte können wenigstens 1,8 Millionen Menschen ein bisschen einfacher machen.
Und ich denke, die Freude ist wahrscheinlich in den Gesichtern riesig, wenn die Brücke dann stehen auf einmal bei den Leuten.
Das ist so. Vor allem, weil es so schnell geht und vor allem, weil sie sich auch so viel einsetzen. Also von Anfang an bis zum Schluss sind Menschen die Brücken bauen. Weil wir sind ja schließlich nur das Zweite. Mhm. Und das sehen sie auch.
Ja. Also ihr müsst ihnen das natürlich euch beibringen. Natürlich. Das stelle ich mir euch gar nicht mal so einfach vor. Die haben ja euch noch nie einen Brücke gebaut.
Das ist so. Ganz von Anfang an, zuerst müssen wir beibringen, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Dass vor ihnen schon 600 Leute Dörfer ihre Brücke so gebaut haben, mit ihren eigenen Händen. Nachher müssen wir aufpassen, während wir bauen, bei der Konstruktion, dass es kein Unfall gibt. Mhm. Und dort sind wir auch immer ganz deutlich und ganz klar. Und darum sitze ich oben auf der Seile und kann oben runter dirigieren.
An der Stelle muss man sagen, es ist tatsächlich noch nie ein Unfall passiert.
Das ist so, ja. Erstaunlicherweise und eindrücklicherweise noch nie. Obwohl jede Brücke mit einem neuen Team von neuen Leuten, Dorfbewohnern gebaut wird. Noch nie ein Unfall, kein Beinbruch, kein irgendwie etwas geschnitten oder so. Unglaublich.
Ja. Das ist natürlich super. Jetzt, ihr baut von Tag zu Tag, von Land zu Land Brücken, die ganze Zeit. Man fragt sich aber gleich natürlich, hat der Toni Rüttimann eure Freizeit, hat er ausser zu helfen und Brücken zu bauen, euer Hobby?
Wenn wir Brücken bauen, ist es genau, um den Menschen ein Stück Freiheit zu geben. Mhm. Und der Brückenbauer selber, für das muss er auch frei sein, meiner Meinung nach. Also ich bin ja schon frei, meine Zeit ist ja schon frei. Und ich gebe alles, was ich mache, mache ich frei. Wieso soll ich noch Freizeit suchen? Darum ist es nämlich auch so, dass es eine Arbeit ist oder ein Krampfen. Natürlich werden wir müde und krampfen, aber es ist nicht, ich gehe jetzt arbeiten und dann komme ich wieder heim. Ich lebe so die ganze Zeit. Inklusive wie jetzt, wie heute. Ich kann einen Vortrag halten, da, um euch hier im Oberwallis ein bisschen zu zeigen, was denn das Ganze bedeutet. Mhm. Und die Seile, die hingehen, was denn das ausmacht. Ist es auch ein Teil von dem, was ich probiere, den Menschen zu geben. Jetzt in dem Fall ist nicht ein paar Dörfer in Burma oder in Kambodscha oder in Laos mit einer Brücke, sondern da, für die Dörfer da, für die Leute, die wollen zuhören wollen, eine Art Brücke von einer Geschichte, die einfach etwas Wunderschönes ist.
Toni Rüttimann, ich bin total gefesselt. Ein ganz, ganz spannender Mann seid ihr natürlich, eine ganz, ganz spannende Geschichte zum Erzählen. Merci vielmals für heute hier vorbeizukommen ins Radio Rotten. Zu guter Letzt, könntet ihr natürlich auch ein Grüßtelefon hier eröffnen im Oberwallis?
Ja, ich habe zwar keine Familie hier, aber eigentlich die Werkbahnen da aus der Gegend, die uns kennen und uns die Seile geben. Und auch natürlich die lokale Bevölkerung. Ist so wie eine weitere Familie von mir. Und wenn ihr wollt, können wir doch heute Abend kochen zuhören im Zentrum Missione in Natters um 7:30 am Abend. Dort zeige ich im Vortrag von diesen Geschichten während etwa 1,5 bis 2 Stunden. Danke vielmals für alle, die mitgeholfen haben und jetzt auch zuhören.
Merci Toni Rüttimann und alles Gute.